Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die drei Landtagswahlen in Deutschland und die Wahlen zum Nationalrat in Österreich haben es überdeutlich gezeigt. Das Modell der liberalen Demokratie verliert an Attraktivität. Rechte Parteien haben Zulauf, populistische Parolen zeigen Wirkung, was auch Konsequenzen für die Realpolitik hat, wie die Debatte um Migration in Deutschland beweist. Wie verändert das alles die politische Kultur? Wie sollte man mit einer AfD mit Wählerstimmen bis zu 30% umgehen? Einbinden oder ausgrenzen? Und grundsätzlicher, was ist das Ziel der Populisten und Rechtsnationalisten? Was ist ihr Erfolgsrezept und welche Theorien liegen dem zugrunde? Das sind unsere Kulturfragen heute. Wir schauen nach Deutschland und Österreich und zwar mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Sie hat zum Rechtsextremismus in Österreich geforscht und schon vor 10 Jahren Bücher zur rechten Kulturrevolution und zu den Identitären mitgeschrieben und herausgegeben, die heute aktueller scheinen als je. Sie ist Mitglied der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, ist viel gehörte Expertin in Sachen Rechtsextremismus in den Medien und sie hat eine Stiftung mitgegründet, in dessen Vorstand sie auch ist, den Gegenrechtsschutz, der juristischen Beistand leistet bei Angriffen von oder durch Rechtsextremisten. Herzlich willkommen zu den Kulturfragen, Frau Strobel.
Schönen guten Tag, hallo.
Über die Tumulte und den Eklat bei der ersten Zusammenkunft des Thüringer Landtags in der vergangenen Woche wurde ja viel berichtet. Der Alterspräsident, den die AfD stellte, hat da bewusst eine parlamentarische Mehrheit missachtet. Einige sagen, er hat sein Amt missbraucht. Waren Sie überrascht?
Ich war insofern nicht überrascht, als dass es genau das Szenario ist, das der Verfassungsblock längst beschrieben hat, schon vor vielen Monaten. Denn das Ziel ist ja nicht hier auf irgendeine Lösung zu kommen, sondern ein Spektakel zu veranstalten. Das Parlament zu einer Art Zirkus zu machen und so zu zeigen, dass es eigentlich so banal ist, dass man es auch abschaffen könnte, dass man es nicht braucht. Dass es nicht dieser fast schon heilige Ort der Demokratie ist, sondern nur eine weitere Arena, um sich selbst zu produzieren.
Ist dieser bewusste Regelbruch, wie Sie es ja auch nennen, Teil der Strategie, die demokratische Kultur tatsächlich zu unterwandern? Das ist ja das, was der Verfassungsblock auch aufgezeigt hat. Relativ klare Erläuterung dazu, wie das geht.
Ja, es ist Teil und es macht ja noch mehr mit uns. Es regt uns auf. Also wir werden in einem permanenten Aufregerzustand gehalten. Das ist ermüdend. Irgendwann kann man dann auch nicht mehr und möchte das auch nicht mehr. Und so geht man dann auch in die Normalisierung über. Es zieht die Aufmerksamkeit ab von wichtigen Themen. Alles ist Spektakel, alles ist ein Brimborium, alles ist Teil dieser Hysterie, dieser Aufregerkultur. Und nichts ist heilig, wenn man so will. Es gibt quasi diese Tabus nicht mehr in einer Gesellschaft, dass man sagt, das Parlament ist Teil, ist der wichtigste Teil unserer demokratischen Aushandlung. Wir gehen mit ihm auch so sorgsam um, wie es das verdient hat.
Sie haben das, Natascha Strobel, schon vor vielen Jahren als Kulturkampflogik bezeichnet. Da geht es um Strategien auch wie Personalisierung natürlich oder die Besetzung von bestimmten Themen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, auch um nicht weniger als die Umdeutung von Realitäten.
Korrekt. Was hier aufgezogen wird, ist eine Parallelrealität. Und ich fürchte, wir leben schon längst in sehr unterschiedlichen Wirklichkeiten, wo Leute, die vielleicht gar nicht in großen Städten wohnen, wirklich glauben, es ist Sodom und Gomorra in den Großstädten Europas, Deutschlands oder Österreichs und eine unglaubliche Angst davor haben, dass es bei ihnen so wird, wie sie annehmen, dass es woanders schon ist. Und das hat natürlich mit der realen Realität relativ wenig zu tun, aber für sie ist es die Wirklichkeit, in der sie sich befinden.
Aber womit jetzt, hat das zu tun? Wie schaffen das die Rechtsnationalen, die AfD, die Anhänger tatsächlich in dieser Art und Weise zu manipulieren?
Man muss sich ja vorstellen, wenn man dauernd damit beschossen wird, mit Memes, mit Videos, mit Überschriften, mit Tweets, mit Meldungen in den sozialen Netzwerken, dann ist es ja die Realität. Es wird einem ja gesagt, dass quasi Straßenkrieg herrscht in den Großstädten Europas. Und wenn man dann vielleicht nicht jeden Tag selbst in die Stadt fährt, dann glaubt man das wirklich und dann wird es ein sehr, sehr angstbehafteter Raum. Und die Angst, in der wird man auch gehalten und die wird pausenlos verstärkt. Das heißt, womit wir es hier eigentlich zu tun haben, ist emotionale Überwältigung der eigenen Anhänger, die sich dann von der Realität loslösen und in dieser Parallelwirklichkeit leben.
Stichwort Aufregung und Emotionalisierung. Diese Inszenierung, die ja ganz stark in Richtung auf die eigene Anhängerschaft wirkt, die ist nach den Wahlen in Deutschland jetzt öfter mal analysiert worden, dahingehend, dass die AfD die Punks der Politik seien. Und sie wirken ja interessanterweise auch tatsächlich viel in Richtung auf junge Leute. Und weil die Entrüstung beim normalen Publikum dann groß ist, zahlt es eigentlich immer ein aufs Image dieser Parteien.
Man ist ja eigentlich in einer Lose-Lose-Situation. Wenn man sich nicht aufregt, dann ist es normal, dann darf man ja so reden. Und wenn man sich aufregt, dann begibt sich die Partei, die AfD, in eine Opferposition und man ist immer unterdrückt. Ich glaube, es ist wichtig, hier die Diskussion wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und mal klarzumachen, von wem reden wir denn, wenn wir von Unterdrückung zum Beispiel reden, wenn wir von Freiheit reden, wessen Freiheit ist denn eingeschränkt? Die von gut bezahlten Abgeordneten, von Rechtsanwälten, von Unternehmen oder eigentlich sind andere Leute die Unterdrückten in dieser Gesellschaft? Das finde ich mal ganz wichtig, hier wieder einen Realitätscheck zu machen. Aber natürlich kann man diese Kulturkämpfe nicht ewig mitspielen, sondern muss reale Politik dem entgegensetzen. Und dass eine Partei wie die AfD oder auch die FPÖ so eine Monopolisierung des Dagegenseins hat, ist eigentlich die wirkliche Tragödie im aktuellen Zustand. Denn die anderen Parteien vermitteln, so wie es ist, ist es eigentlich ganz gut. Und mit uns wird es nur so ein bisschen schlechter. Aber dieses ein bisschen schlechter ist ein ganz schlechtes politisches Angebot. Und die AfD ist die einzige, die sehr, sehr klar Veränderung verspricht und es glaubwürdig verspricht. Und das ist natürlich eine Veränderung zum Autoritären. Aber eigentlich liegt es an den anderen Parteien einzugestehen, dass wir nicht in der besten aller Welten leben und dass die Gegenwart eigentlich vielleicht gar nicht so toll ist, sondern dass es auch anders und besser geht.
Stichwort Lose-Lose-Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Dieser Realitätscheck, der ist ja vielfach versucht worden, auch in Talkshows, auch in den etablierten Medien. Und trotzdem ist es extrem schwer, argumentativ gegen die AfD vorzugehen. In Deutschland wird gerade wieder ein AfD-Verbotsantrag diskutiert, beziehungsweise soll jetzt vielleicht angeschoben werden. Was halten Sie davon?
Es sind zwei unterschiedliche Momente. Das eine ist, argumentativ kann man relativ wenig ausrichten in dem Format einer Talkshow, weil die ganze Zeit, die ganze Aufmerksamkeit wird monopolisiert von unfassbaren Meldungen, die man dann richtigstellen muss. Aber das Richtigstellen braucht viel mehr Worte als die Meldung selbst. Das ist ermüdend, das ist Spektakel. Das trägt relativ wenig zu einer demokratischen Diskussion bei. Das andere ist der Verbotsantrag. Da habe ich eine gewisse nüchterne Vorsicht, die man hier walten lassen muss. Aber aus der Geschichte wissen wir, dass zögerlich sein auch ein schlechter Ratschlag ist, wenn wir wirklich befinden, dass wir es hier mit Rechtsextremismus oder gar mit Faschismus zu tun haben. Deswegen bin ich sehr dafür, sehr ruhig, sehr nüchtern, sehr genau diese Prüfung zu machen und das nicht in eine tagespolitische Debatte hineinzubringen und es keinesfalls quasi als Wahlmanöver darstellen zu lassen. Und dass es einen Konsens aller demokratischen Parteien hier geben muss. Aber wenn das Verbot möglich ist, dann muss man hier handeln. Denn dann hat man es tatsächlich mit einer faschistischen Partei zu tun. Und eine faschistische Partei kann nicht in der Demokratie leben. Das wissen wir. Faschismus und Demokratie können nicht parallel zueinander existieren. Und es ist schon unsere Aufgabe, und gerade das deutsche Recht gibt hier diese Instrumente auch her, eine Demokratie zu schützen. Und auch wenn es nicht elegant ist, aber Haltungsnoten kann man später vergeben, ist es dann wirklich so ernst, dass man Demokratie auch schützen muss.
Die Kultur, Sprache und Geschichte Österreichs ist deutsch, sagt die FPÖ im Parteiprogramm. Und der Rückgriff auf den deutschen Faschismus ist dort nicht nur einmal sozusagen rauszuhören. Trotzdem ist der Vergleich mit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts heute eigentlich nicht mehr so ganz der richtige zum Stichwort Faschismus. Was meinen Sie?
Ich würde bei der Betrachtung des gegenwärtigen faschistischen Projekts nicht in den 30ern des letzten Jahrhunderts mit dem Vergleich starten, sondern ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich diese Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg anzusehen. Faschismus ist ja nicht vom Himmel gefallen, 1933 oder 1938 in Österreich, sondern da gab es ja lange, lange Vorbedingungen. Und ich glaube, diese Vorbedingungen, diese diskursiven Verschiebungen, Faschismus ist immer eine Allianz aus verschiedenen Kräften, die sich zusammenfindet, dass wir diese Allianzbildung jetzt schon gut sehen können. Wir sind viel integrierter. Der aktuelle Faschismus funktioniert transnational und ist kein nationales Projekt mehr. Wir sind viel mehr aufeinander angewiesen. Das heißt, ich bin für Vergleiche, aber immer mit einem großen Aber.
Interessant ist ja, und das haben Sie, Frau Strobel, aufgezeigt, dass die Rechtsextremen auf Gedankengut zugreifen, das von sehr weit links stammt. Ein Beispiel dafür ist Antonio Gramsci, Kommunist, der 1937 in Rom starb, nach vielen Jahren im Gefängnis, in das ihn übrigens die Faschisten gesteckt hatten. Was haben die Rechten von ihm übernommen, strategisch, und wo sehen wir das heute?
Antonio Gramscis großer Verdienst war, dass er Politik nicht nur verstanden hat als das, was Parteien tun und wie sie in Parlamente kommen, sondern dass da eigentlich etwas vollzogen wird, was vorher schon in der Gesellschaft da ist. Das ist die Hegemonie-Theorie von Antonio Gramsci, und die Ableitung daraus ist, dass man eigentlich in der Gesellschaft etwas verändern muss, wenn man stabile Machtverhältnisse dann im Parlament haben möchte. Und die extreme Rechte hat das dann schon in den 50er und 60er Jahren übernommen, hat Gramsci da sehr viel Unrecht getan, weil alles, was demokratisch oder auch sozialistisch, marxistisch ist, weggetan, und hat daraus eine Art Überwältigungsstrategie entwickelt, wo es darum geht, eine Gesellschaft quasi mit Schocks und mit Influencern oder Multiplikatorinnen nach rechts zu drehen, sodass dann eine rechtsextreme Partei nur noch das abgreifen muss, was dann schon längst vorhanden ist.
Danke für diesen Hintergrund. Ich möchte die Sache mit der Wählerschaft noch mal ein bisschen anders aufdröseln. Wie sehen Sie denn das Problem, das ja auch schon häufig analysiert wurde, dass viele Menschen sich einerseits als Protestwähler bekannt haben, man auf der anderen Seite wahrnimmt, dass sich diese Menschen ausdrücklich auch von demokratischen Institutionen abwenden, also von den Medien, von der Politik, die als Elite markiert wird. Das Muster, was bei uns im Osten Deutschlands gängig ist, ist, dass die da oben, wir hier unten. Damals in der ehemaligen DDR war das wahrscheinlich auch hilfreich. Jetzt wird es auf die Demokratie gemünzt. Und das ist natürlich eigentlich auch das Gefährliche an der Sache.
Das Schlimme ist, wenn Demokratie als Elitenprojekt wahrgenommen wird. Weil dann ist es natürlich keine echte Demokratie mehr. Und das Problem ist, dass diese ersten zwei Schritte der Analyse des Gefühls ja vielleicht gar nicht falsch sind. Wir leben in einer Demokratie, die nicht 100% so funktioniert, wie sie vielleicht funktionieren sollte. Wir erleben den Einfluss, dass es Korruption gibt, dass man sich Gesetze kaufen kann. Wir erleben, dass die Stimmen von manchen mehr zählen als die Stimmen von anderen. Wir erleben eine sehr ungleiche Vermögensverteilung. Wir erleben, dass es Krisen gibt, die nicht bewältigt werden, die man dann auch noch in Eigenverantwortung lösen muss. Stichwort Pandemie, Stichwort Klimakrise. Wir erleben Konflikte. Wir erleben auch, dass Wohlstand nicht mehr so leicht zu erreichen ist, wie es vielleicht früher der Fall war. Das heißt, es gibt ja diese realen Probleme mit der Demokratie. Und hier gibt es dann oft einen sehr feinen Sensor, wo dann sehr schnell Vertrauen verloren geht. Diese Vertrauensverluste erleben wir seit 30 Jahren, nicht linear und auch nicht für alle Institutionen gleichmäßig, aber vor allem in die repräsentative Demokratie. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem löst man nicht, indem man sagt, die Menschen sind zu dumm oder es ist gar nicht so, sondern dieses Problem löst man, wenn man die Ursachen der Vertrauensverluste beseitigt, Einfluss von Lobbyisten und so weiter. Die Sache ist dann, dass nach diesen ersten zwei Schritten die extreme Rechte kommt und das auf eine Ebene zieht, wo Demokratie per se als etwas Schlechtes dargestellt wird, wo man ein autoritäres System die Stelle der Demokratie setzen möchte und wo man dieses Unbehagen, das es ja gibt, in Kulturkämpfe übersetzt.
Und zu denen kommen wir jetzt, Frau Strobel. Denn Politikverdrossenheit, darüber wurde viel geredet, auch über die vielen Krisen, die vielleicht dazu geführt haben können, die Dinge, die Sie gerade angeführt haben. In der Hauptsache geht es aber auch darum, dass die Menschen offensichtlich nicht aufgezwungen bekommen wollen, wie sie zu leben, was sie zu denken und wie sie zu sprechen haben. Mit dieser politischen Art von Übergriffigkeit wurden in Deutschland die Grünen identifiziert, nämlich als Verbotspartei. Das ist doch sozusagen mit auch ein reales oder zumindest gefühltes Problem.
Ich glaube, dass es ein reales Problem ist. Und ich glaube auch hier, dass es mehrere Ebenen gibt. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil mein Credo ist immer, also alles, was die extreme Rechte anderen vorwirft, ist eigentlich ein Bekenntnis dessen, was man selbst macht. Denn wenn ich überlege, wer wem was verbietet, wer wem vorschreiben will, wie man spricht oder wie man zu leben hat, wen man zu lieben hat, dann ist es schon sehr klar mit der extremen Rechten identifiziert, die wenig Raum überlässt für andere Gesellschaftsentwürfe als den eigenen und Lebensentwürfe. Das ist das eine, was man, glaube ich, auch immer so identifizieren muss und so sagen muss. Das andere ist, dass ich glaube, dass es nicht hilft, Kulturkampf gegen Kulturkampf zu stellen. Ich halte es für sehr wichtig, dass es diese gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen und so weiter gibt, keine Frage. Ich glaube nur, dass die materielle Ebene nie vergessen werden darf. Sondern es geht nicht nur um schöner Reden, ne, sondern es geht darum, dass es Verbesserungen geben muss, die spürbar sind für Gruppen, die jetzt unterdrückt sind. Und das betrifft Frauen, das betrifft queere Personen, ja, das betrifft Zugang zu Gesundheitsversorgung, das ist ein ganz materielles Thema. Und ich glaube, es ist immer besser, so gesellschaftspolitische Fragen zu verquicken mit den materiellen Fragen, denn auf dieser Policy-Ebene, auf dieser materiellen Ebene hat die extreme Rechte relativ wenig zu sagen.
Aber genau diese Gruppen, die Sie jetzt angesprochen haben und die in den letzten Jahren schon sehr stark ihre Stimmen erhoben haben, egal ob es jetzt LGBTQI-Themen sind, ob es Postkolonialismus ist, ob es auch das Gendern ist, das spielt in meiner Wahrnehmung alles auch den Rechtspopulisten oder Neofaschisten in die Hände. Ist das nicht auch Teil des Kulturkampfes, nur eben, dass jetzt der von links gemeint ist? Also die identitätspolitisch ausgerichteten Debatten, die ja eigentlich um den Schutz und die Höhe und Sichtbarkeit von Minderheiten und ihrer Rechte geht.
Ich glaube, es gibt tatsächlich Ausformungen, die nicht klug geführt sind in einem politischen Sinne, die zu nischig sind, die zu sehr auch die Klischeevorstellungen der extremen Rechten bedienen und die vor allem nicht auf Mehrheiten ausgerichtet sind. Und in einer Gesellschaft, in einer Demokratie braucht man Mehrheiten. Und das ist ein Spannungsverhältnis dessen, dass man aufzeigt, was ist für eine Minderheit wichtig. Und eine demokratische Gesellschaft kann immer nur mit Minderheitsrechten existieren. Und was ist aber eigentlich die Ableitung für uns alle aus etwas? Das müssen monothematische Bewegungen nicht immer leisten, diese Übersetzungsarbeit. Die können auch mal selbstverständlich ihre eigenen Rechte einfordern. Aber es liegt dann schon in einer breiteren politischen Debatte, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, hier gibt es eine Leerstelle, die eigentlich meines Erachtens Parteien zu führen hätten, die ja nicht nur der verlängerte Arm von NGOs sind, sondern die ja das Gesamtpolitische im Blick haben, die aber auch nicht dafür da sind, alles abzulehnen, was aus der Zivilgesellschaft kommt. Und meines Erachtens ist das Sinnvollste, da wiederhole ich mich, das mit einer materiellen Debatte zu verknüpfen. Zum Beispiel, wenn ich über LGBTIQ-Rechte rede. Und eine der größten Erfolge war die Ehe für alle. Und die Ehe für alle ist ja nicht nur ein Nice-to-have, sondern da geht es ja um Absicherung der EhepartnerInnen. Da geht es ja um Besuchsrechte im Krankenhaus. Da geht es um Steuervorteile. Und deswegen ist das ein ganz berechtigtes und ganz wichtiges Anliegen gewesen, das durchzusetzen. Und ich glaube, dass wir diese Debatten genau dorthin bringen müssen und nicht zu theoretisch und zu sehr im Konjunktiv reden dürfen. Denn dafür fehlt uns jetzt auch irgendwann die Zeit.
Sie haben gerade ein Buch in Arbeit, Natascha Strobel, das heißt Kulturkampfkunst. Erscheint, wenn ich das richtig sehe, erst Anfang 2025. Aber geht es da genau darum?
Da geht es um Kulturkämpfe, wie sie funktionieren, wie sie aufgebaut sind, auch sprachlich und strategisch, wie sie eigentlich als Mittel eines faschistischen Projekts eingesetzt werden und wie wir uns dagegen wehren können. Also wie wir verhindern, in diese Nonsense, in diese Bullshit-Debatten, man verzeihe mir das Wort, hineingezogen zu werden.
Sagen Sie noch mal kurz, was Sie empfehlen.
Ich empfehle, in einer Debatte die Frames neu zu setzen. Wir hatten das in Österreich in dem Moment, wo man über unsere Leute gesprochen hat und mit unsere Leute, zum Beispiel Arbeiterinnen und Angestellte, gemeint hat, hat sich was an der Realität verändert, weil Leuten klar geworden ist, dass sie mit ihren Nachbarn, mit ihren Arbeitskollegen viel mehr gemeinsam haben als mit einem völkischen Wir. Und ich glaube, dass diese Interventionen ganz, ganz wichtig sind, wenn man nicht bei den Kulturkämpfen mitmachen will, dass man klar macht, für wen spricht man jetzt eigentlich und wer ist denn das Wir? Wer ist die Gemeinschaft, wer ist die Gesellschaft, die sich jetzt hier die Zukunft gemeinsam ausmacht, die debattiert, wie es weitergehen soll? Und wenn wir das völkische Wir der extremen Rechten übernehmen und immer nur dagegen sind, dann ist es nicht so ein starkes politisches Argument, als wenn wir, die Demokraten, die Demokratinnen, neu definieren, wer eigentlich wir, wer die Gesellschaft, wer die Gemeinschaft ist.
Ich möchte noch zum Schluss ein anderes Wir anführen, nämlich das Wir der europäischen Gemeinschaft. Am Tag der Österreich-Wahl hat der Schriftsteller Thomas Glavinitsch in der Welt am Sonntag ein paar Dinge recht zugespitzt formuliert. Unter anderem hat er die EU als undemokratischer Elitenclub bezeichnet, weil die EU 445 Millionen Menschen durch 27 nicht gewählte Bürokraten neutralisiert habe. Er meinte die EU-Kommission, die allein Gesetze einbringen kann. Und wir gucken ja nach Europa, nach Frankreich, Ungarn, Polen, Italien, jetzt auch Deutschland und Österreich. Die Rechte wird stärkste Partei. Wie wird sich ein Europa verändern, wenn das politische Pendel noch weiter nach rechts ausschlägt? Was meinen Sie?
Also ich bin vorsichtig mit so einem Verbalradikalismus. Aber er hat schon einen Punkt, dass die EU als das empfunden wird. Und dass wir ja auch sehen, dass es ganz oft ja nur ein Papiertiger ist. Wir haben zum Beispiel Ungarn gesehen, dass man dem autoritären Abrutschen Ungarns ja tatsächlich nichts in den Weg gestellt hat und es nicht verhindern konnte. Und dann muss man sich fragen, diese Frage auch zulassen, ja, wozu ist denn die EU dann da? Und ich glaube, es gibt viele Antworten, auch viele positive Antworten auf diese Frage. Aber jede Institution, die nicht als abgehoben wahrgenommen werden will, muss ich diesen Fragen stellen, muss sie beantworten, muss ich erklären und muss ich hunderttausende Male erklären und darf nicht einfach annehmen, dass der Status sowieso klar ist. Das Problem, da muss ich glaube ich nicht widersprechen, ist, wir hätten ja nicht automatisch alternativ eine Republik von 450 Millionen Leuten, die dann frei ihre Meinung äußern können und frei wählen können und eine pan-europäische Regierung wählen. Und wir müssen schon immer mit dem arbeiten, was da ist. Denn dafür ist die Zeit zu ernst, zu glauben, dass man mit Holter die Polter und mit Verbalradikalismus die Welt verändert.
Sagt die Politikwissenschaftlerin und Expertin in Sachen Rechtsnationalismus Natascha Strobel in ihrer Analyse der Wahlergebnisse in Deutschland und Österreich und der dahinterstehenden Kulturkämpfe. Ich bedanke mich sehr herzlich.
Vielen, vielen Dank.
Nach uns empfehle ich sehr die Sendung Kultur heute und am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.